einen Standort, wo die Mission uns gerne auch hingesandt hätte, um dort auch eine ähnliche Arbeit zu starten, aufzubauen, wie die, die wir jetzt die letzten 3 Jahre mit begleitet, mitgestaltet haben. Aber wir waren dort für 2 Wochen und die 2 Wochen dort waren für uns irgendwie zu krass, zu eindeutig, dass Gott uns nicht dorthin zieht. Es hat vielerlei Gründe gehabt, aber wir haben viel drüber gebetet, weil, wie gesagt, wir es uns irgendwie auch gewünscht hätten, dass Gott so eine Tür aufmacht, wo wir wirklich sehen, hey, da soll es für uns für den 2. Term hingehen. Aber das war einfach nicht der Fall. Wir haben weder im Gebet den Eindruck gehabt, Gott zieht uns dahin, und auch mit unserem menschlichen Verstand gab es für uns viele Punkte, die für uns da dagegen gesprochen haben. Und deswegen war es für uns dann auch dran, die Entscheidung zu treffen, das geht wieder zurück nach Deutschland. Genau, und jetzt sind wir wieder hier. Freuen uns auch wieder hier zu sein, aber es ist irgendwie innerlich auch zwiegespalten, weil, wie gesagt, wir dieses Land auserlegt worden haben. Genau, aber das vielleicht nur kurz vorneweg. Vor diesem Bericht, den wir genannt haben, unsere Zeit im höllischen Paradies. Etwas krasser Titel, als ich den vorgeschlagen habe, hat meine Frau gesagt, oh, das mit Hölle und so, das ist ja schon sehr krass, können wir das so machen. Aber letzten Endes haben wir uns dafür entschieden, diesen Titel einfach mal zu lassen. Keine Angst, ich glaube, der Vortrag wird jetzt nicht, ich rede jetzt nicht die ganze Zeit von Hölle, keine Sorge. Aber er bringt einfach ein bisschen zum Ausdruck, dass diese 3 Jahre, die wir jetzt in diesem Land waren, für uns extrem waren in zweierlei Hinsicht. Das war auf der einen Seite paradiesisch schön. Und ich habe heute auch ein bisschen mehr Strandbilder mitgebracht als das letzte Mal, als wir hier waren, weil unser Einsatz jetzt beendet ist. Wir nämlich so richtig auf Spendersuche gehen müssen. Und wir damals gedacht haben, vielleicht weckt es ein bisschen zu sehr den Eindruck, die Strandbilder, dass wir dort sind und die ganze Zeit Urlaub machen. So war es nicht. Aber es war auch paradiesisch schön. Auf jeden Fall. Papua-Neuguinea ist ein Land, wo wir Tag für Tag aussehen dürfen. Ich meine, das Natur ist immer ein bisschen Geschmackssache. Unseren Geschmack hat es voll getroffen. Palmen, Strand, Meer, wunderschöne Natur, ein sehr grünes Land, weil es dort auch viel regnet. Wunderschön, genau. Von dem her auf der einen Seite Paradies, auf der anderen Seite ein Stück weit auch Hölle, weil manche Dinge in diesem Land einfach auch so laufen, wie Gott sich's nicht wünscht. Zustände sind, wo die klar dem entsprechen, was Gott uns in seinem Wort auch als sein Wunsch, sein Wille für diese Welt mitteilt. Leider ein Land, wo Kriminalität extrem hoch ist. Wir haben mal eine Statistik gesehen. Da gibt es sicherlich viele Statistiken, aber auf dieser Statistik war Papua-Neuguinea das Land mit der zweithöchsten Kriminalitätsrate weltweit. Und so von dem, was wir miterlebt haben, mitbekommen haben, auch von anderen, kann ich mir das schon auch gut vorstellen. Gerade Gewalt gegenüber Frauen ist leider auch ein ganz großes Thema, ein sehr, sehr trauriges Thema, wo wir oft auch nachts wach worden sind, Schreie gehört haben und im Kopf irgendwie schon geahnt haben, was da wahrscheinlich gerade vonstatten geht. Genau, von dem her war schon auch vieles sehr, sehr Krasses in der Zeit drin. Auf der einen Seite ein wunderschönes Land, auf der anderen Seite auch manches, wo wir noch kräftig dafür beten dürfen. Jedes Land der Welt hat seine Dinge, wo wir hoffen dürfen, wo wir auch im Gebet zuversichtlich Gott darum bitten dürfen, dass er Dinge in eine gute Richtung führt. Genau. Jetzt nehme ich euch mit hinein. Ich probiere diesen Vortrag nicht zu lang auszuufern, aber ihr müsst im Vorhinein schon ein bisschen Gnade mit mir haben, weil in Papua-Neuguinea gehen Gottesdienste normalerweise mindestens 2,5 Stunden, manche 3, 3,5. Das ist eher der zeitliche Rahmen, an den ich jetzt gewöhnt bin. Und ich habe dort auch gelernt, dass einfach eine Predigt, wenn sie zu kurz ist, ist sie auf jeden Fall schlecht. Muss lang sein und eigentlich, wenn man auch schon alles Wichtige gesagt hat, erzählt man halt alles nochmal, dass er am Ende auch lang ist und dann gut ist. So sehe ich es nicht und ich gebe mein Bestes, dass es nicht zu lange dauert. Aber hofft, dass ich euch auch ein Stück weit begeistern kann in der Zeit für dieses Land weiterzubeten, weil es ein ganz, ganz tolles Land ist mit ganz vielen tollen Leuten. Zuerst mal möchte ich anfangen und euch ein bisschen mit in unsere Arbeit hineinnehmen. Ein Teil unserer Arbeit, ein großer Teil oder der größte Teil war, dass es dort von Liebenzell schon eine Arbeit gibt, wo wir sogenannte Kids Clubs angeboten haben. Das wäre hier in Deutschland Jungschar, sowas in der Art Jungschar mit vielleicht einem etwas größeren Altersspektrum von sehr, sehr kleinen Kinder bis Teens, Jugendliche. Schön auch, dass manchmal auch die Erwachsenen dann außen dort dabei gestanden sind, weil sie es doch auch interessant fanden. Also mit einem sehr großen Altersspektrum dieser Kids Clubs. Und unsere Hauptarbeit in dieser Arbeit war, dass wir dort einheimische Mitarbeiter von Gemeinden immer wieder Schulungen geboten haben. Einmal in der Woche, manchmal dann auch wöchentliche Trainings und ihnen einfach so Grundlagen von der Arbeit mit Kindern mitgeben wollten, versucht haben, sie dafür zu begeistern, sie zu begleiten in diese Kids Clubs, es manchmal beispielhaft vorzumachen. Und das sehe ich auch in Papua-Neuguinea nach wie vor als eine ganz, ganz wichtige Arbeit an, weil dort einfach Kinder ganz oft einfach sich selber überlassen sind. Es ganz, ganz wenig Angebote für Kinder gibt. Und es auch noch ein Punkt ist, wo Gemeinden auch noch viel Potenzial für Wachstum haben, dass sie nach ihre Kinder schauen, auch Jugendliche, weil da oft einfach wenig für die Kinder da ist. Die lungern dann auf der Straße rum. Was für uns wiederum auf der Seite auch ganz schön war, weil diese Arbeit auch von den Kindern sehr, sehr gut angenommen wurde. Also weil einfach die, denn es ist oft auch so langweilig, dass wenn du dann irgendwo hingehst und schreist, Kids Club, dann strömen sie nur so vorbei. Also das ist auch wunderschön. Genau. Und wir haben da die Mitarbeiter viel begleitet, geschult. Hier einfach ein paar Bilder von diesen Treffen dann. Wir haben eigentlich immer angefangen, zusammen Lobpreis zu machen, weil mir auch uns bewusst war, so diese Zeit der Schulung. Schulung ist wichtig, ihnen was mitzuvermitteln oder wie sie Kinder erreichen können, wie sie eine Geschichte biblisch für Kinder auch gerecht erzählen können, wo wir ihnen viel da probiert haben beizubringen. Aber es uns auch ganz wichtig war, dass sie einfach auch untereinander als Mitarbeiter Gemeinschaft haben, weil ob der Kids Club nachher stattfindet, hängt, wie auch hier in Deutschland ganz oft auch daran, ob die Mitarbeiter wirklich motiviert sind, ob sie es gerne machen. Und da haben wir ihnen auch probiert, einfach ihnen immer wieder auch geistlich was mitzugeben, ihnen das auch Mut zu machen, dass das, was sie da auch machen, vor Gott auch eine wichtige Arbeit ist, weil in der Gesellschaft sonst ist Arbeit mit Kindern, da wirst du eher abgewertet, ja. Wenn du sowas mit Kindern machst, das erniedrigt eher deine Position, ist eher sowas, würden manche Leute nicht machen, weil es einfach nicht gut angesehen ist. Leider. Genau, hier noch ein paar Bilder von diesen Schulungen. Hier ein Bild jetzt mal von so einem beispielhaft einem Kids Club. Der Mann, den ihr da in der Mitte seht, der war Pastor und der war ganz aktiv in dieser Kids Club Arbeit. Er ist für uns zu auch einem richtig guten Freund geworden, wo es auch jetzt, ja, an den ich immer wieder zurückdenke und den ich sehr vermisse. Und der wirklich, ich wünsche mir so für dieses Land, dass mehr und mehr Leute sich an ihm ein großes Beispiel nehmen, weil er wirklich herausgestochen hat. Er hat wirklich ein Herz für Kinder gehabt. Er hat in dieser Stadt, wo wir waren, in Wewak, er hat 4, 5 Kids Clubs an verschiedene Orte gehabt. Er war eigentlich jeden Nachmittag irgendwo anders und hat so einen Kids Club gemacht. Neben dem, dass er sonst eben ein Pastor war, eine Gemeinde neu gegründet hat. Der hat ein unglaubliches Herz für Kinder gehabt. Und da können wir genau für ihn beten, dass er auch weiter dran bleibt, wo ich guten Mutes bin, aber natürlich auch so manche Veränderungen immer auch. Wir haben mit dem viel auch zusammen gemacht und ich glaube, dass es auch für ihn ermutigend war, wenn wir Dinge zusammen gemacht haben. Das war für ihn natürlich auch cool, weil er dann mit dem weißen Missionar unterwegs sein konnte, was irgendwie auch was Besonderes ist. Genau. Bete dafür, dass mehr und mehr Leute sich ein Beispiel an ihm nehmen und auch bei ihm diese Motivation erhalten bleibt. Ja, einfach nur ein paar Bilder, genau. Wie gesagt, meistens haben wir versucht, dass die Mitarbeiter, die Einheimischen, das selber gemacht haben. Und manchmal haben wir es einfach auch beispielhaft vorgemacht, weil wir auch mit der Zeit immer mehr gesehen haben. Das ist schon auch das, wie die Kultur tickt, wie die Leute geprägt sind, dass sie mehr durch Vorbild lernen, als jetzt durch eine reine Theorieschulung. Da haben wir immer wieder gemerkt, wenn man da Dinge
versucht beizubringen, ist so das Transferdenken. Das sind die Leute einfach gar nicht gewöhnt. Ja. Wären wir auch nicht. Wir müssen mehr damit aufwachsen, aber da tun sie sich sehr schwer. Und da haben wir immer mehr probiert, auch einfach durch Vorbild die Leute zu prägen, ihnen was mitzugeben. Nochmal ein paar Bilder von diesen Kids Clubs. Es waren manchmal ganz kleine Gruppen, manchmal eher so, macht es eine Mama für ihre Sippe, und manchmal Kids Clubs, wo 60, 70, 80 Kinder einfach kommen aus der Community, wo es stattfindet. Genau, das war der größte Teil unserer Arbeit. Ein weiterer Teil war, dass Anja und ich müssen beide jeweils einmal in der Woche ins Gefängnis gegangen, wo es leider auch sehr viel zu tun gab, weil viele Leute dort im Gefängnis sind, traurigerweise. Anne ist dort zu den Frauen gegangen und hat dort einmal, die haben sich immer abgewechselt, einmal in der Woche haben sie den Frauen etwas Praktisches beibracht, dass sie etwas haben, wenn sie dann wieder rauskommen, wo sie ein bisschen was verdienen können oder ihnen einfach auch wieder ein bisschen Ansehen bringt nach der Zeit im Gefängnis. Haben sie viel irgendwie zusammengekocht, Sachen genäht, solche Sachen. Genau, und ich war mehr bei der Jugendliche und habe mit denen Woche für Woche eine Bibelarbeit gemacht. Genau, wo wir beide, Anne und ich, am Anfang eher hin sind und so, oh, Gefängnis, was ist das? Eher Respekt davor gehabt. Und am Ende war es für uns beide, wenn wir da hingegangen sind, haben wir es richtig geliebt. Anne hatte eine richtig gute Gemeinschaft mit diesen Frauen und war für sie immer wieder auch ermutigend, auch zu sehen, dass bei einzelnen Frauen sie auch gesehen hat, wie da wirklich auch Veränderung stattgefunden hat, wie Leute, die Frauen, die dort sind, sind eigentlich alles Mörderinnen, die sitzen alle wegen Mord, viele am Ehemann, weil sie daheim so viel Gewalt erleben und dann irgendwann ist einfach ihnen der Kragen platzt und dann manchmal auch im Effekt sie einfach mit der Machete auf ihn losgehen. Frauen, die ganz krasse Sachen in ihrem Leben hatten und Geschichten haben, aber wo Anne dann auch bei Einzelnen sehen konnte mit der Zeit, wie sie sich wirklich verändert haben, wie sie eine Frau, wie die wirklich angefangen hat zu strahlen. Genau, so war diese Gefängnisarbeit für uns am Anfang sehr herausfordernd und am Ende haben wir es geliebt, es zu machen. Ja. Hier noch ein paar Bilder vom Frauengefängnis, wie gesagt. Anne, ich könnte da ein bisschen authentischer noch mehr erzählen, aber ich überspringe jetzt oder gehe die Bilder einfach ein bisschen durch, ein bisschen Eindrücke, wie das Leben dort so ist, wie die Leute aussehen. Nächste Bild oben war schon auch eine sehr tragische Geschichte für uns, dieses Kind, das Baby, das Anne auf dem Arm hält, die Frauen haben immer gesagt, das ist ein Gefängnisbaby, weil einfach die Mutter während der Zeit, wo sie im Gefängnis war, das Kind dann zur Welt gebracht hat. Dafür durfte sie kurz raus aus dem Gefängnis, aber dann danach direkt wieder rein. Und traurigerweise hat dann diese Frau, ich weiß nicht genau, ob es nach ein paar Wochen oder Monate war, ist die abgehauen und hat tatsächlich ihr Baby da zurückgelassen. Weil sie nicht zusammen mit ihm wahrscheinlich fliehen konnte. Die konnte aus einem Fenster abhauen, aber das war so hoch, dass sie wahrscheinlich ihr Kind nicht mitnehmen konnte. Und was Anne da aber auch erlebt hat, sie hat dann mit diesen Frauen einmal eine Bibelarbeit so zum Thema Vergebung gemacht. Und hat das dann eben auch so ein bisschen, hat so die Frauen dann auch gefragt, so dass, wenn ihr jetzt an die Frau denkt, was für Gedanken habt ihr dann? Und hat eben von sich aus dann auch so gesagt, ja, sie kann sich schon vorstellen, dass sie sehr sauer auf die Frau sind, weil die anderen Frauen sind jetzt praktisch in dem Gefängnis noch, was sowieso schon ein harter Alltag ist und müssen sich da jetzt auch um das Baby kümmern, was natürlich ihnen auch den Schlaf raubt, wenn die alle in einem Raum sind und wie ein Baby halt so ist natürlich, die Nächte nicht gerade erholsamer macht. Und dann war es sehr, sehr schön auch für Anne zu sehen, dass am Ende von dieser Bibelarbeit hat sie mit einer Frau noch gesprochen und die hat dann zu ihr gesagt, Anne, du hast mir direkt aus dem Herzen geredet. Ich habe genau diese Gedanken, wie du gesagt hast, habe ich in meinem Herzen gehabt. Wenn die Frau zurückkommt, dann verschlage ich sie bis zum geht nicht mehr. Ja? Wenn die zurückkommt, dann kann sie was erleben. Aber da haben wir auch, oder dürfte Anne aussehen und mir immer wieder aussehen, so dass Leute dann doch, wenn wir ihnen Gottes Wort auch mitteilt haben, sie auch sehr dankbar dafür waren und es auch was mit ihnen gemacht hat. Und vieles für sie, obwohl Papua-Neuguinea ein Land ist, wo offiziell auf dem Papier sind 96% der Leute in diesem Land mittlerweile Christen. 96%, und wenn man auf der Straße die Leute fragen würde, würden auch 96% sagen, ich bin begeistert von Jesus, ich bin Christ, ganz klar. Aber die Leute kommen alle aus dem Animismus, alle aus Geisterglaube und es steckt noch ganz tief in viele drin. Und es ist ganz viel, dass wenn dann solche Probleme kommen, ist immer gleich der Gedanke da, okay, ich muss Rache üben. Das steckt so in der Kultur drin. Wenn irgendwas ist, wenn jemand stirbt, muss immer jemand schuld sein, dann ist immer gleich irgendwie ein Zauber im Spiel. Leute, die irgendwie, es muss jemand schuld sein, dass die Person dann gestorben ist und dann muss immer gleich Rache geübt werden. Und das haben wir schon erlebt, wie Leute, die wir davor erlebt haben, wo wir auch einen guten Eindruck so von ihnen hatten, die in der Gemeinde auch aktiv waren, wo wir dachten, da ist ein, und ich würde auch sagen, da ist, glaube ich, auch ein lebendiger Glaube da, aber wenn dann so etwas kam, dann ist, haben wir auch erlebt, wie Leute dann wie umgeswitcht waren und auch zu mir gesagt haben, Manu, sind dann oft so ein bisschen so, dass sie es nicht öffentlich gesagt haben, aber Manu, ich weiß, der und der hat meinen Bruder verzaubert und deswegen ist er gestorben. Und ja, genau. So ein bisschen die Eindrücke. Genau, ein paar Bilder noch von Anne und den Frauen im Gefängnis, die sie sehr lieb gewonnen hat. Gemeindearbeit war ein weiterer Teil unserer Arbeit, beziehungsweise es war eigentlich nicht wirklich ein extra Teil. Wir haben immer probiert, bei allem, was wir machen, Gemeinde mit hineinzunehmen, das mit Leute aus Gemeinden zusammenzumachen, sie darin zu begleiten, sie zu schulen. Auch bei der Gefängnisarbeit war es für mich sehr schön, als ich das angefangen habe zu übernehmen. Ich habe es am Anfang mit einem Einheimischen zusammen gemacht, dann wurde der versetzt woanders hin und dann war einfach niemand mehr da und die Arbeit hat eine Weile nicht stattgefunden, bis ich dann irgendwann die Arbeit wieder angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, optimal wäre es, wenn ich es gleich mit einem Einheimischen zusammen mache, aber ich habe einfach niemanden gefunden und habe die Arbeit dann eine Weile alleine gemacht, aber hat Gott am Ende auch sehr schön geschenkt, dass 3 Monate bevor wir dann gegangen sind, ich nochmal einen kennengelernt habe, der das die letzten 3 Monate dann mit mir zusammen gemacht hat, das zu der Jugendlichen gehen, ihnen eine Bibelarbeit weitergeben und wo ich auch sehr zuversichtlich bin, dass er das jetzt auch weiterführt. Da dürft ihr gerne auch für ihn beten, er heißt Dominik. Genau, ansonsten haben wir auch einfach zu Gemeinden immer wieder Kontakt gehalten, sonntags, die vor allem auch die Gemeinden, die in dieser Kids Club Arbeit mit aktiv waren, besucht, mal predigt, sie einfach versucht zu ermutigen. Genau, ein bisschen Eindrücke, wie dann so Kirchengebäude ausgesehen haben. Oft ganz einfach irgendwie ein Naturdach, ein paar Bretter an der Seite. Aber uns hat es auch sehr gefreut, dass irgendwie die Räume, wo dann der Gottesdienst stattfand oder die Flächen, irgendwie schon auch immer nochmal schön dekoriert waren. So schon auch so, wie es halt die Verhältnisse waren, irgendwie auch rausputzt haben. Irgendwie auch für Gott, was uns auch sehr gefreut hat. Ja, jetzt genau noch ein paar Bilder einfach auch von diesem schönen Paradies. Bilder mehr vielleicht auch vom Strand und so, einfach wo wir Tag für Tag aussehen dürften. Gott hat diese Welt so wunderbar geschaffen. So kreativ, so wunderschön. Und es war dann oft aber an Stellen, wo auf der einen Seite Paradies war, ein Strand, ewig langer Sandstrand, manchmal auch völlig halt ohne Touristen, weil Touristen gibt es dort kaum. Dafür ist es einfach zu gefährlich, es gibt zu viele Moskitos. Die Infrastruktur ist ganz schlecht ausgebaut. Also als Touri hätten wir es da schon schwer, zumindest wenn man aus der Hauptstadt rausgeht. Aber dann war es oft ein ganz krasser Wechsel zwischen auf der einen Seite ein wunderschöner Sandstrand, den du für dich hattest, Meer, wunderschön, ganz klar. Und auf der anderen Seite, das kann man so ein bisschen erkennen, das ist ein Bild noch von der Hauptstadt, wo Leute dann, die haben oft auch in solche, dort nennt man sie Settlements, einfach Armensiedlungen, in anderen Ländern nennt man sie Slums gewohnt. Diese Hütten, die sie da auf Stelzen am Wasser gebaut haben, irgendwie ist auch cool natürlich so am Wasser zu wohnen, aber da hat es teilweise auch, das war dann völlig versifft, es hat gestunken, die Hütten dort sind, die haben eigentlich also die Mehrzahl der Leute wohnt in solche Hütten, wo die haben keine Einrichtung oder so. Ja. Die haben irgendwo, vielleicht wenn sie haben, so eine dünne Matratze liegen, wo sie dann drauf schlafen, aber jetzt so Möbel wie Sofas oder so Tisch, wo man dran sitzt oder sowas haben. Der Großteil der Leute in diesem Land lebt völlig ohne das. Einfach ganz einfach die Wohnung. Ja. Und das war oft auch für uns so ein innerlichen, wurde mir ein bisschen zerrissen. Auf der einen Seite genießen wir gerade den wunderschönen Strand und dann läufst du so durch Siedlungen, wo du denkst, boah, einfach krass, nur was für Umstände die Leute und auch die Kinder dort Tag für Tag auch leben. Genau, einfach noch ein paar weitere Bilder. Dieses Bild mit der Nele, das ist unsere Jüngere, war für uns auch, und das war an diesem Ort, den wir dann für uns praktisch geguckt haben, ob wir es uns vorstellen, da hinzugehen und dort diese neue Arbeit zu starten. Und da hat es einen schönen Fluss gehabt auf diesem Gelände, wo wir dann gewohnt hätten, was auch wieder paradiesisch schön war. Aber wir sind auch in diesen Fluss, weil es dort einfach so heiß war. Das war, also wir lieben die Hitze, aber es war einfach oft da zu heiß, zu extrem. Und dann war man froh, wenn man sich in dem Fluss abkühlen konnte. Und der Fluss war aber zugleich auch irgendwie der Ort, wo man vor, dort gibt es viele Moskitos und aber auch Sandflies. Und die sind so ganz kleine Fliegen, die einen auch beißen und dann juckt das ewig lang. Also bei einem Moskitostich ist halt mehr die Gefahr, dass du irgendwann mal Malaria kriegst oder so. Aber bei diesen Sandflies ist das nicht die Gefahr, aber die jucken einfach verrückt und die jucken auch langanhaltend. Da wo wir waren, Lina, unsere größere Tochter, die wurde auch, haben die Viecher auch einfach geliebt. Weil wir auch eine sehr süße Tochter haben, ich weiß nicht, ob ihr Blut vielleicht auch süß ist oder woran das liegt, keine Ahnung. Ja, die wurde so verstochen, dass sie da auch, sieht man nachher noch ein Bild, an ihrem Bein, die hatte an einem Abend, da sind die Stiche, dann haben sich oft dann auch schnell entzündet und dann ist geeitert. Und die hat einmal an einem Abend, habe ich ihr 50 Pflaster neu hingemacht. Und da hat sie schon auch sehr gelitten und mir auch, weil das irgendwie denkt man ja, es sind zwar nur Stiche, aber es kann dann auch richtig zur Plage werden. Und das war im Prinzip unser Hausstrand, also nicht Hausstrand, aber in der Stadt, wo wir gewohnt haben, sind wir immer wieder an dem vorbeigefahren. Wunderschön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir an der Stelle dort eigentlich nicht wirklich gebadet oder so, weil es da einfach auch gefährlich gewesen wäre, unser Auto abzustellen, weil es dann vielleicht ausgeraubt werden würde. Wunderschöne Natur, Schmetterlinge und so Zeug, aber manchmal lebt man auch halt dann mit Ratten in der Wohnung und einmal war man im Haus. Anne hat es am Anfang immer dann gut rausgeputzt, was eine große Arbeit war und einmal schiebt sie was zur Seite und da waren so die Skelettreste von einer Ratte. Ja, sowas schon, irgendwie immer wieder aus so einem Zwiespalt, immer auf der einen Seite wunderschön und dann auch Dinge, auf die man verzichten könnte. Hier ein Ausschnitt von Linas Bein, wo ich vorher schon was dazu gesagt habe. Genau, von dem her war diese Zeit für uns sehr extrem und wir haben auch viele sehr extreme Sachen mitgekriegt. Ich habe es vorher einmal kurz gesagt, so nachts mit Schreie aufwachen und dann geht in deinem Kopf so, was findet da jetzt gerade statt und du weißt es eigentlich. Und auch bei Kollegen, auch von anderen Missionsgesellschaften, haben wir Dinge mitgekriegt, wo die einem immer wieder aus Herz zerrissen haben, wo wir immer wieder an unsere Grenzen gekommen sind und irgendwie auch gedacht haben, Gott, wie kannst du das zulassen? Waren oft auch Leute, die mir sehr lieb geworden haben, wo wir gedacht haben, die sind auch dort, weil sie Jesus lieben und weil sie ihm dienen von ganzem Herzen. Nicht, dass ich der Meinung bin, Missionare müssen irgendwie besonders geschützt sein von Gott, aber es war irgendwie trotzdem innerlich, mir oft auch immer wieder gedacht, jetzt, wir haben eine Freundin dann auch mit der Zeit dort gehabt, die dann sehr spät auch ihr Kind verloren hat in der Schwangerschaft, wo es wahrscheinlich gewesen wäre, wäre sie in Deutschland gewesen oder in den USA, dass das Kind wahrscheinlich hätte auch lebendig zur Welt kommen würde. Sorry, mein Deutsch ist nicht mehr ganz so gut. genau, aber solche Sachen, ja, wo uns oft auch an die Grenzen gebracht haben und wir auch Gott oft nicht verstanden haben, wieso er solche Dinge zulässt. Und trotzdem, rückblickend auch über diese 3 Jahre, können wir irgendwie trotzdem auch sagen, dass wir ganz viel Bewahrung erlebt haben. Dass Gott uns auch durchtragen hat. Und ich glaube, auch diese Leute, wo wir auch so krasse Geschichten mitkriegt haben und Dinge, die man irgendwie auch menschlich mit unserem Verstand nicht erklären kann, warum Gott die zulässt, aber er trotzdem auch diese Leute und auch uns Kraft irgendwie geschenkt hat, um das einfach durchzustehen. Ja? Auch wenn wir ihn in vielem nicht verstehen, auch wenn wir es auch bis heute nicht so ganz verstehen, warum es nur ein Turm für uns war, wo unser menschliches Denken uns gesagt hätte, hey, wir hätten gerne auch noch einen zweiten hingehängt, weil jetzt haben wir so viel Kraft auch reingesteckt in die Sprache lernen, in diese ganz andere Kultur kennenzulernen und haben auch nach 3 Jahren gemerkt, dass wir da schon auch viel gelernt haben und es wäre jetzt auch irgendwie auch schön gewesen, das auch weiter zu nutzen. Ja. Aber manchmal verstehen wir Gott nicht und ich glaube, so geht es jedem von uns. Ja. Auch hier, wir verstehen Gott manchmal nicht, aber wir können ihm trotzdem vertrauen, dürfen ihm vertrauen, was einen manchmal innerlich zerreißt, aber rückblickend können wir trotzdem immer wieder sagen, wir haben viel Bewahrung erlebt, dass Gott uns trotzdem durchtragen hat. Ein Beispiel dafür ist, hier seht ihr das Bild von dem Auto, das wir in der Zeit fahren durften von der Mission, das hat 2-mal in der Zeit, ist dort einfach, während wir gefahren sind, ein Rad abgeknickt. Es war gar nicht das Gleiche, weil es war einmal auf der einen Seite vorne, das andere Mal war es auf der anderen Seite. Und es war auch so was, wo auf der einen Seite wir gedacht haben, Gott, wieso lässt das jetzt auch noch zu? Auf das könnten wir jetzt auch noch verzichten. Und auf der anderen Seite haben wir auch da ganz extreme Bewahrung erlebt. Es war beides Mal, als es passiert ist, war es vom zeitlichen Rahmen und wo es passiert ist, so, dass wir auch danach gesagt haben, da hat Gott uns ganz viel Bewahrung geschenkt. Das erste Mal ist es direkt neben unserem Gelände passiert, an der Stelle, wo wir nicht schnell unterwegs waren. Und wir fahren dort, das Rad knickt weg und eine Sekunde später fährt uns jemand von dem Gelände, also der Manager von dem Gelände, von der anderen Missionsgesellschaft entgegen, der gleich Leute gewusst hat, die er anrufen kann, weil dort gibt es dann nicht sowas wie einen Abschleppdienst oder so. Und ich wäre mit meinen handwerklichen Fähigkeiten da ganz schnell am Ende gewesen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das Auto von der Straße kriege. Aber der kommt uns eine Sekunde später per Zufall, oder ich glaube eben auch nicht per Zufall, entgegengefahren, konnte uns gleich helfen. Das zweite Mal, als es passiert ist, war weiter weg vom Gelände. Und es war an der Stelle, wo wir zuerst einen sehr langen Berg runtergefahren sind. Wäre es da passiert, hätte es richtig schlimm natürlich ausgehen können, weil man da schon schneller unterwegs war. Aber es ist passiert, als wir praktisch diesen Berg runtergefahren sind und dann unten vor einer Kreuzung langsam gefahren sind. Und beim Langsamfahren knickt das Rad einfach weg. Und war an der Stelle, wo sonst, wenn einem sowas passiert, kann es in diesem Land schon auch gefährlich sein, weil das natürlich auch für Leute dann eine Gelegenheit ist, einen auszurauben. Aber es war an der Stelle, wo ich auch viele Leute gekannt habe, weil ich mit denen oft Fußball gespielt habe. Und die dann gleich herkommen sind und gesagt haben, oh Manu, ist gut, dass es hier passiert ist. Ja, wir sind deine Familie, keine Sorge. Die haben dann gleich hinter uns abgesperrt, einer ist hinter uns gefahren, haben auch gleich mitgeholfen. Und es war wieder so, dass es muss das zweite oder dritte Auto hinter uns gewesen sein, waren wieder andere Missionare die von einer anderen Missionsgesellschaft, die mit uns auf dem Gelände gewohnt haben. Die waren wieder gleich da, war wieder einer dabei, der gleich eine Idee hatte, okay, für den Fall, jetzt wo es hier passiert ist, können wir den und den anrufen. Und dann hat er einen angerufen, der dann mit einem Gabelstapler gekommen ist und dann haben wir das Auto so von der Straße gekriegt. Genau, einfach vom Timing her, von dem, wo es passiert ist. Ein Beispiel für das, wo wir Gott sehr dankbar sind, dass er uns immer wieder auch bewahrt hat, uns durchtragen hat. Und das wollen wir einfach auch bezeugen, dass wir auch das erlebt haben in dieser Zeit und Gott dafür sehr dankbar sind. Hier noch ein paar Eindrücke. Wir durften dann letztes Jahr noch den 50. Unabhängigkeitstag von Papua-Neuguinea miterleben. Ein Ereignis, das das Land sehr, sehr gefeiert hat, wo sie ganz auch stolz auch drauf sind, dass sie jetzt unabhängig sind seit 50 Jahren. Davor war es das Land eine Zeit lang auch deutsche Kolonie, eine Zeit lang britische Kolonie, am Ende australische. Und diesen 50. Unabhängigkeitstag, da haben sich auch Leute bei uns in der Stadt, wo wir waren, dann einfach nochmal ganz traditionell gekleidet. Also war sehr interessant einfach, wie dieser Mann, der da auf dem Auto sitzt, mit Federschmuck, mit Baströcke und so die ganze Stadt Die haben alles auf diesen Tag hin vorbereitet. Überall an die Straßen haben sie Bilder hingemalt, Flaggen hingemalt. Genau, und da einfach ein paar Eindrücke davon, von diesem sehr schönen Ereignis, das wir da auch noch miterleben durften letztes Jahr. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einen kurzen geistlichen Impuls mitgeben und mit euch teilen. Was für mich mit beeindruckend war an diesem Unabhängigkeitstag, war, dass in der Kultur dort steckt es eigentlich in den Menschen gar nicht drin, dass man so Dinge vorausplant. Man lebt im Hier und Jetzt und man lebt auch ganz stark in der Vergangenheit. So dass der Glaube da ist, das Ahnen, die Verwandte, die früher gelebt haben, dass die als Geister auch jetzt noch da sind und das Leben mitbestimmen, die man dann positiv stimmen sollte, dass sie einen beschützen. Also man lebt ganz stark in der Vergangenheit und in der Gegenwart, aber so das Vorausdenken ist null in der Kultur drin. Also es war manchmal schon sehr interessant, hat die Arbeit manchmal auch sehr herausfordernd gemacht, einfach weil es die Leute gar nicht gewöhnt sind, ja, so Dinge vorauszuplanen. Aber dieser Unabhängigkeitstag, der hatte irgendwie die Kraft, dass Leute auch ein Jahr vorher schon begonnen haben, Dinge vorzubereiten für diesen Tag. Ja, was sonst extrem schwierig war, aber dieser Unabhängigkeitstag und das Denken, wir haben immer wieder von Leuten auch gehört, an diesem Unabhängigkeitstag, da wird dann der König kommen. Also Papua-Neuguinea zum Commonwealth war ja auch britische Kolonie und dadurch ist auf dem Papier ist offiziell das Staatsoberhaupt noch der britische König. Ja? Und da haben manche Leute dann gesagt, ja, an dem Unabhängigkeitstag, da wird er dann kommen und uns besuchen. Und wir haben schon gedacht, ja, also ich weiß nicht, zu uns wird er bestimmt nicht kommen. Wenn er kommt, dann guckt er vielleicht kurz in der Hauptstadt vorbei und sagt da kurz Hallo und geht dann wieder. Aber wir haben es immer wieder gehört und das fand ich ganz cool auch zu sehen, dass das und dieses Vorausplan, das, die freudige Erwartung auf diesen Tag, das hat die Leute in Bewegung gesetzt. Also wenn der König kommt. Das hat es bewirkt, dass die Leute das auch ihre Gaben, ihre Fähigkeiten, die sie haben, wenn sie was schön malen konnten, haben sie überall schön Flaggen und Bilder aus ihrer Kultur hingemalt. Die Straße war, die Schlaglöcher waren nie, es gab nie so wenig Schlaglöcher wie zu diesem Tag hin. Und so in ganz vielerlei Hinsicht hat das die Leute in Bewegung gesetzt. Ja. Und da habe ich mir einmal so gedacht, so wie ist das bei uns? Ja. Wir wissen, dass wir auch auf diese Begegnung mit unserem König, ja, mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren, mit Jesus Christus zuleben. Wir wissen nicht genau, wann dieser Tag kommen wird. Da haben uns die Leute was vorausgehabt, weil die wussten genau das Datum. Das wissen wir nicht, wann es bei uns soweit sein wird. Ob wir das hier leibhaftig noch erleben, dass Jesus wiederkommt. Oder ob wir zuerst zu ihm kommen. Keine Ahnung. Wissen wir nicht, das ist nicht unsere Sache. Aber wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unser Leben ihm geben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann leben wir auf diese Begegnung mit unserem König aller Könige zu. Mit dem Herrn aller Herren. Setzt uns das in Bewegung. Uns da, wo unsere Gaben, wo unsere Fähigkeiten sind, das auch einzubringen für ihn. So wie die Leute ihre Gaben einbracht haben für diesen Tag hin. Und da möchte ich euch auch ermutigen und auch nur einen Gedanke oder einen Punkt, der sicherlich auch kein neuer ist, aber was mich diese Zeit auch ein Stück weit nochmal, vielleicht nochmal etwas mehr als davor gelehrt hat. Für mich war das die ganzen 3 Jahre oft auch ein Kampf, nicht zu denken, okay, wir haben in dieser Stadt auch viele andere Missionsgesellschaften gehabt, wo dann auch zum Beispiel Leute waren, die Piloten waren, die in die Dörfer geflogen sind und da Leute, jeden Tag Leute mit einem Speer aus dem Rücken rausgeflogen haben. Andere Missionare, wo ich gesehen habe, die haben einfach viel mehr ein strategisches Denken wie ich, die sind viel sprachbegabter als ich, die können das und das besser. Und es war für mich immer wieder ein Kampf, da davon wegzukommen, nicht auf das zu blicken, was die anderen können, sondern auf das, was ich kann, wo Gott mich begabt hat und das auch einzubringen. Und das möchte ich auch euch einfach ermutigen. So, wir leben auf diese Begegnung mit dem König aller Könige zu. Und lasst dieses auf andere blicken, was andere besser können. Was andere vielleicht auch hier in der Gemeinde besser können. Da gibt es Leute, die besser singen können. Da gibt es Leute, die vielleicht besser hier vorne hinstehen können und Moderation machen können. Aber Gott hat jeden hier im Raum mit etwas begabt, Leidenschaften geschenkt, für Gemeinde, für eure Nachbarschaft, für die Arbeitsstelle, wo ihr seid, einfach da, wo Gott, wo ihr gerade seid, da ist unsere Aufgabe, das einzubringen, wo Gott uns ein Herz dafür geschenkt hat, wo er uns Gaben geschenkt hat. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir immer wieder, ja, dass mit diesem Blick, wir leben auf diese Begegnung zu, diese Begegnung mit dem König aller Könige, dass uns das in Bewegung setzt. Das einzubringen, mit ganzer Kraft, mit Hingabe, weil wir wissen, wir leben auf diese Begegnung zu und wir können es uns alle wünschen und ich hoffe, dass diese Begegnung wird der Hammer. Ja? Die wird auch all die Missstände, die es auf dieser Welt mehr gibt, dann mal vergessen machen. Ja? Setzt uns das in Bewegung, auf diese Begegnung mit dem König zuzuleben. Genau. Am Ende war es natürlich auch eine Zeit des Abschiednehmens. Viele Leute, die mir lieb gewonnen haben. Anne hatte schon auch eine ganz, ganz enge und gute Beziehung mit anderen Missionarsfrauen, die sich alle 2 Wochen auf eine Bibelarbeit getroffen haben, die ganz gut miteinander vernetzt waren. Zu Mitmissionare, zu viele Einheimische, die mir sehr lieb gewonnen haben, war schon auch sehr schwer, dann am Ende Tschüss zu sagen. Aber auch da wieder konnten wir es irgendwie auch in dem Wissen sagen, hey, für uns ist damit nicht alles zu Ende. Ja. Weiß nicht genau, wie es im Himmel mal aussehen wird, aber wir haben die Hoffnung, dass wir von dort auch viele Leute wiedersehen werden. Und jetzt möchte ich euch mit diesem letzten Bild einfach nur ein ganz, ganz großes Danke sagen. Vielen Dank für alle Unterstützung in jeglicher Hinsicht, ob es finanzielle Unterstützung ist, ob es im Gebet ist, ob es manchmal einfach durch Meldungen von einzelnen von euch waren, die uns auch ermutigt haben, wo man immer wieder auch uns geholfen hat in Phasen, wo man sich manchmal vielleicht auch einsam gefühlt hat. Wir wussten, es stehen so viele Leute auch hinter uns. Da vielen, vielen Dank an jeden von euch. Genau, das schätzen wir sehr, sehr. Und wir haben für euch alle so Karten mitgebracht mit dem Bild, das ihr auf dieser letzten Folie seht. Wir haben nicht für jeden einzelnen eine Karte geschrieben, aber hofft, dass es auch so okay ist. Wenn ihr euch einfach an der Stehtische hinten, habe ich sie ausgelegt, bedient euch da sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für jegliche Unterstützung. Und genau, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Vielleicht nur ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Wir werden jetzt im Anfang Februar nach Blaubeuren ziehen, also im Blautopf in die Umgebung von meinen Eltern. Anne wird ab März wieder als Lehrerin anfangen zu arbeiten und ich darf erstmal daheim bei den Kindern bleiben und bin dann sehr, sehr gespannt, was Gott so als nächstes mit mir auch beruflich vorhat. Das vielleicht nur ganz kurz, so wie es bei uns weitergeht. Genau, vielen herzlichen Dank euch. Ich werde im Nachhinein noch ein bisschen da sein, aber genau, wollte es auch nur ganz kurz noch sagen, unsere Kids, die hat es so richtig krass erwischt, von dem her, wenn ihr heute eher ein bisschen auf Abstand zu mir gehen wollt, bin ich euch nicht übel, das darf jeder für sich entscheiden. Genau, ich glaube, jetzt geht es mit einem Lied weiter, oder? Mit der Bibel.
Ich würde gerne noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass der Manuel uns mit hineingenommen hat in das, was sie erlebt haben die letzten Jahre. Danke für alle Bewahrung, für alles, was du ihnen Gutes getan hast und was du durch sie Gutes getan hast. Und ich bitte dich jetzt auch, dass sie gut in ihr neues Leben hier in Blaubeuren dann hineinfinden, die Anne in der Schule und der Manuel zu Hause. Und auch, wie es weitergehen kann. Herr, du hast ihr Leben in der Hand und du weißt, was du mit ihnen vorhast und wirst es ihnen zur rechten Zeit zeigen. Und danke, dass du das auch für jeden Einzelnen von uns genauso weißt und genauso zeigst. Und so bitten wir dich, dass du mit uns gehst in die neue Woche, dass du uns bewahrst und dass du uns erleben lässt, dass du es bist, der uns führt. Danke, dass du so ein guter und ein wunderbarer Herr bist. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, das möchten wir miteinander vor dich bringen, in dem Gebet, das du selbst uns gelehrt hast. Vater unser.